Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
Die EU-Richtlinie NIS 2, die im Oktober in Kraft tritt, soll neue Dimensionen im Schutz gegen Cyberkriminalität eröffnen. Dies stellt tausende Unternehmen und Organisationen vor neue Herausforderungen in der Cybersicherheit. Experten schätzen, dass NIS 2 zwischen 5.000 und 6.000 Unternehmen betreffen wird, wobei bei kleinen und mittleren Betrieben definitiv noch Handlungsbedarf besteht. Um die Anforderungen der Richtlinien zu erfüllen, müssen Betriebe jetzt handeln und ihre Cybersicherheitsmaßnahmen anpassen. Gemeinsam mit einer Expertenrunde erörtert Eva Komarek wichtige Fragen zu NIS 2. Der Talk findet im Rahmen der Schwerpunktwoche Cybersecurity statt, die von der Presse in Kooperation mit Fabersoft, Digivolution, TÜV Austria, Eviden und Certainity veranstaltet wird. Alle Beiträge zum Thema finden Sie unter diepresse.com/cybersecurity.
Im Pressestudio begrüße ich jetzt Markus Schaffhauser, Geschäftsführer von Eviden Österreich. Eviden ist in den Bereichen Digitalisierung, Cloud, Big Data und Sicherheit führend in der Unternehmensgruppe Atos. Und ich begrüße Christoph Zajic, Head of Process Consulting bei Certainity, mit Hauptthemenbereich Chief Information Security Officer as a Service, Beratung und Zertifizierungsbegleitung, Datenschutz, Projektmanagement, Audits und Awareness. Herzlich willkommen im Pressestudio. Ja, NIS 2 sollte eigentlich mit Oktober in Kraft treten, am 17. Oktober. Wie gut sind denn Unternehmen und Organisationen in Österreich auf NIS 2 schon vorbereitet? Ich fange vielleicht mit Ihnen an, Herr Schaffhauser.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Und ich glaube, wir haben eine sehr unterschiedliche Vorbereitungssituation bei den Unternehmern. Wir haben die großen Unternehmen, die sich also auch teilweise von NIS vorher schon betroffen waren, die sich sehr intensiv darauf vorbereitet haben, die sich mit wirklich professionellen Partnern, aber auch eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgestellt haben. Und da habe ich also ein sehr gutes Gefühl. Bei den großen, auch bei den großen Behörden und Ländern ein gutes Gefühl. Wir haben aber bei NIS 2 natürlich, und wir haben es gehört beim Intro, 5.000, 6.000 Unternehmen, die das betreffen wird voraussichtlich. Man sieht schon, wir wissen es noch nicht genau, wie viele es sind. Und das gilt also auch insbesondere für die kleineren und für die mittleren Unternehmen, wo es also definitiv noch Bedarf gibt. Also ich gehe davon aus, dass es einige noch nicht wissen werden. Manche sich noch nicht wirklich überlegt haben, wie geht die Umsetzung, was ist zu tun. Und die anderen vielleicht auch noch so glauben, es gibt lange Übergangsfristen, bis das in Kraft tritt, wird schon nichts passieren. Die haben wir aber auch nicht.
Das ist der falsche Ansatz. Ne?
Das ist der falsche Ansatz, ja.
Herr Zajic, Sie haben auch sehr viel mit Unternehmern zu tun, unterschiedlichster Größe. Wie ist Ihr Eindruck in der Readiness für NIS 2?
Ähnlich. Große Unternehmen sind recht gut vorbereitet. Die haben schon auch die Rollen, die haben Risikomanagement etabliert, was eine zentrale Forderung dann ist, zwei Richtlinie sein wird. Kleinere Unternehmen, die sowas noch nicht haben, die Informationssicherheit noch nicht so leben, die kein Risikomanagement haben, haben noch einen Nachholbedarf. Hier ist auch so, speziell bei den eigentümergeführten Unternehmen, kleinere Unternehmen, produzierende Unternehmen, sehen wir sehr stark, dass hier die Awareness nicht da ist, dass teilweise die Information noch nicht vorliegt. Was kommt, wie kommt es tatsächlich? Und hier ist sehr hoher Nachholbedarf noch notwendig seitens wahrscheinlich der Sparte.
Es ist aber auch noch Nachholbedarf oder überhaupt Entscheidung notwendig, was ja die nationale Umsetzung betrifft. Wahrscheinlich werden wir das in Österreich ja nicht mehr schaffen bis 17. Oktober. Also nachdem wir eine Wahl haben, jetzt kommt die Sommerpause. Was bedeutet denn das auch sozusagen in der Vorbereitung, beziehungsweise welches Risiko ist denn das dann auch, dass man rechtzeitig bereit ist?
Ja, also man soll die Hoffnung nie aufgeben. Wir sind immer noch optimistisch. Wir haben noch ein wenig bis Oktober, das Gesetz entsprechend beschlossen wird. Es gibt diverse Verordnungen oder Entwürfe, die in der Abstimmung sind, die sich auch von Entwurf zu Entwurf ein wenig ändern. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass auch eine kleine Änderung, sei es nur ein paar Worte, ein Paragraph, möglicherweise große Auswirkungen haben kann. Weil es ist ein sehr umfassendes Gesetz. Es ist ein mit sehr hohen Strafen hinterlegtes Regelwerk mit persönlichen Haftungen auch für die Organe in den Unternehmen verbunden. Also ich glaube, eine Sache, wo also dann wirklich jede einzelne Formulierung wichtig ist und beginnt damit, ob man ein wesentliches oder ein wichtiges Unternehmen ist, gibt es schon unterschiedliche Ausprägungen. Und der zweite Punkt, also es gibt die Verordnung, es gibt, glaube ich, die Anlagen, wo also viele Dinge taxativ aufgezählt sind, die sind relativ stabil. Aber natürlich, je früher jetzt das Gesetz kommt, desto besser ist es für alle, weil ich glaube, ganz wichtig bei solchen sehr wesentlichen und Dingen, die sehr viel Einfluss haben können, ist, glaube ich, Rechtssicherheit. Das heißt, man muss als Unternehmen, aber auch als Berater und als Partner natürlich auch irgendwann einmal wissen, was ist denn jetzt genau zu tun, wie sieht es aus und wie wird denn dann auch mit den entsprechenden Konsequenzen umgegangen.
Es geht ja aber auch im Endeffekt darum, dass man grundsätzlich resilient ist gegen Cyberangriffe und nicht nur um irgendwelche Regeln zu erfüllen oder Richtlinien zu erfüllen. Herr Zeitsch.
Für mich, die Forderungen, die hier gestellt werden, gehören zur ordentlichen Betriebsführung in Wirklichkeit dazu. Ich komme aus dem Bankenbereich und da schmunzeln wir über die Vorgaben, weil das haben wir alle schon vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren durch EBA-Guidelines umgesetzt. Für mich für die Umsetzungsbegleitung ist natürlich interessant. Das erste Projekt habe ich gestartet, circa vor einem Jahr, Umsetzungsbegleitung. Und für mich ist natürlich, ich habe mehrere Projekte natürlich laufen und für mich ist natürlich sehr gut, dass sich der Terminkalender ein wenig streckt, dass man wirklich die Projekte ordentlich zu einem Ende bringen kann. Und ich gehe davon aus, dass jetzt noch einige neue dazukommen werden, wenn hier noch ein bisschen die Werbetrommeln gerührt werden.
Sie haben es zuerst schon angesprochen, man muss erst mal herausfinden, ob man überhaupt davon betroffen ist. Bei NIS war es ja so, dass Bescheide ausgesandt wurden. Wie weiß ich denn dann letztlich als Unternehmer, ob ich jetzt unter diese neue Regulierung falle oder nicht?
Also die Wirtschaftskammer hat da sicher gute Arbeit geleistet. Ja. Die haben eine sehr gute Homepage. Da sind die Anforderungen detailliert beschrieben. Es gibt auch so eine Art Millionenquiz auf der Homepage. Da muss man einige Angaben abgeben und zum Schluss kommt dann Ja oder Nein raus. Ich will oder ich will nicht. Und das ist einmal ein guter Indikator. Wenn man sich nicht sicher ist, denke ich, sollte man vielleicht seinen Spartenvertreter kontaktieren von der Wirtschaftskammer. Aber es gibt natürlich auch Rechtsanwaltskanzleien, die sich genau auf das Thema NIS 2 spezialisiert haben. Und hier ist man sich auch gut beraten, wenn man solche noch in speziellen Konstellationen, Konzernen, Beteiligungsverhältnisse, bestimmte komplizierte, wenn man sich hier noch einen juristischen Rat holt.
Wäre die generelle Empfehlung, also ich hab das gewiss gemacht, ich finde es auch ja, spannend, ja. Aber ich glaube, die generelle Empfehlung wäre, wenn man unsicher ist, in der Materie, die wirklich wichtig und heikel ist, dass sie professionell unterstützen lassen, beraten lassen. Du hast schon gesagt, es gibt Anwaltskanzleien, gibt natürlich auch Partner, die das Full Service abdecken. Also ganz wichtiger Punkt, dass man hergeht und sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich frage lieber einmal mehr in diesem Bereich, als dann drauf zu kommen, naja, eigentlich bin ich doch betroffen und nicht vorbereitet.
Ich sage jetzt einmal, wenn man ein bisschen zurückdenkt an die DSGVO, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist nicht ganz so ernst genommen worden von vielen Unternehmern. Da war so das österreichische Motto, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ist zu befürchten, dass das mit NIS 2 ähnlich ist, wenn es mehr runtergeht Richtung KMU-Bereich oder halt kleinere Eigentümer geführte Unternehmen?
Ich befürchte, dass die Wahrnehmung und die Einstellung so sein wird, oder auch ich bekomme es auch so mit, dass es so ist. Bei der DSGVO ist das auch alles nicht so heiß gegessen worden, wie es gekocht wurde. Und ich glaube aber, dass das bei NIS 2 nicht so sein wird. Die Ministerien, wie auch immer dann schlussendlich verantwortlich sein wird, ziehen Ressourcen zusammen. Es werden unabhängige Stellen, qualifizierte Stellen vormals akkreditiert. Und ich glaube, hier wird massiv aufgebaut. Wie ist deine Einschätzung zu dem?
Nein, ich bin ganz bei dir. Also es wird einerseits massiv aufgebaut, andererseits muss man sagen, ist das Thema natürlich eines, das extrem wichtig ist und immer wichtiger wird. Ja. Also Cybersicherheit ist ja auch ein wesentliches Thema, das wir durch all die Dinge, die man in den Medien nachlesen kann, aber auch durch die Erfahrungen, die wir da mitnehmen von den Dingen, die man dann nicht in den Medien liest, mitnehmen. Dass die glaubt, dass dort durchaus, wenn man glaubt, dass österreichische Augen zwinkern, so wird schon nichts passieren oder ist eh alles irgendwie. Ich glaube, dass das nicht lange anhalten wird.
Mhm. Also es kommt dann ein böses Erwachen.
Genau, genau.
Wo liegen denn jetzt, wenn wir ein bisschen sozusagen dann auch zur Umsetzung kommen, weil darum geht es uns ja auch, vor allem in diesem Talk, wo liegen denn so die größten Herausforderungen und Probleme der Unternehmen in der Vorbereitung? Und ich nehme mal an, da reden wir jetzt eben mehr über die Kleineren, die damit bisher vielleicht nicht konfrontiert waren, als mit den Großen, die ohnehin diesbezüglich wahrscheinlich besser aufgestellt sind. Herr Schaffhauser?
Also wir haben natürlich klarerweise das reine Thema der technischen Anforderungen. Ja, also es ist natürlich eine entsprechende Sicherheit, Informationssysteme der Informationstechnologie muss man herstellen. Das ist ein technisches Thema, das ist aber natürlich auch im nächsten Schritt ein organisatorisches Thema. Das ist ein Thema auch dann der Dokumentation und der entsprechenden Nach- oder Aufbereitung der Unterlagen und der Informationen. Das heißt, das ist vielleicht im Unterschied her ein sehr umfassendes, wo man nicht sagen kann, meine Technik passt alles fein. Ich brauche eine entsprechende Organisation dazu, brauche die Prozesse entsprechend aufgesetzt. Ich brauche auch, je nachdem, wesentlich wichtiger, entsprechende Zertifizierungen. Und das heißt, es wird ein sehr technisches Thema, auf einmal sehr umfangreich. Mhm. Und es betrifft auch vielleicht so ein bisschen Bereiche, gerade in der Industrie, die man so nicht am Radar hatte, weil auf einmal auch nicht nur die IT, sondern auch die OT, sprich die Produktionstechnik betroffen ist, die man oftmals so nicht mit betrachtet hat. Also wir haben ein wirklich umfangreichen Paket hier. Das ist die große Herausforderung.
Mhm. Herr Zeit.
Ja, die Unternehmen, die ich unterstütze, da sehe ich, dass einfach die Technik da ist. Die Unternehmen haben jahrelang oder zig oder 50 oder länger Jahre überlebt und haben sich halt mit der Zeit entwickelt, aber rein technisch in Wirklichkeit. Das, was ihnen fehlt, ist Paperwork, muss man leider sagen. Bekannter ist, da ist der CISO hat gesagt, es zahlt sich aus, dass man Aktien oder Unternehmensanteile von papierproduzierenden Unternehmen sich besorgt, weil hier, die machen alle einen guten Job, die IT-Abteilungen, nur sie haben nichts dokumentiert. Es ist alles in den Köpfen, auf irgendwelchen Zetteln, auf irgendwelchen Notizen drauf. Und das ist halt, wenn ich als Auditor in ein Unternehmen komme, dann brauche ich einfach mal den Sollzustand, den ich gegen den Ist-Zustand gegenüberstellen muss, und da muss ich einfach wissen, wie seid ihr aufgestellt, wie lebt ihr Sicherheit, wie ist euer Risikomanagement, und das fehlt in den Unternehmen.
Das heißt also, wenn ich diesen Prozess beginne, sollte ich eine Ist-Dokumentation erstellen und einen Schritt-für-Schritt-Plan machen für die Umsetzung und dann den ganzen Verlauf mit dokumentieren, und das wäre dann der richtige Weg.
Mein Vorgehensmodell ist an und für sich, kommen Unternehmen, so wie eine ISO 27.1-Prüfung, machen wir ein Dokumentenreview, schauen wir mal, wie ist der Sollzustand, ist der angemessen, ist der aktuell, deckt er alle Themenbereiche ab, die hier notwendig sind, und dann mache ich natürlich Gespräche, Interviews und schaue, ob der Sollzustand den Ist-Zustand entspricht, weil hier ist oft so, das, was am Papier steht, wird vielleicht nicht unbedingt auch gelebt.
Von welcher Durchlaufzeit gehen Sie eigentlich aus bei der Herstellung einer NIS-2-Readiness?
Ich glaube, das ist abhängig, wo man losstartet. Du hast das vorhin schon gesagt. Wenn ich ein NIS-1-Unternehmen, wenn ich unter NIS-1 gefallen bin, weiß ich schon, was auf mich zukommt. Da weiß ich schon, wie die Prozesse zu dokumentieren sind, was notwendig ist. Hier ist es, glaube ich, ein leichtes. Ich glaube, der zweite Schritt ist dann, habe ich ein Risikomanagement oder ein Informationssicherheitsmanagementsystem in meinem Unternehmen schon etabliert? Dann ist es so, dass ich wahrscheinlich weniger Aufwand habe, weil ich einfach schon weiß, was auf mich zukommt, was Business Impact Analysen sind, was generell die Aufgabe vom Risikomanagement ist, was Berichtswesen ist, wie gehe ich mit Risiken um. Und die dritte Stufe ist, glaube ich, die am weitesten weg vom gewünschten Zustand ist, die eigentlich kein Risikomanagement haben und kein Informationssicherheitsmanagementsystem haben. Und die starten de facto bei null, und dementsprechend ist auch lang die Durchlaufzeit.
Wenn ich jetzt sozusagen bei null starte, ich habe ja auch wahrscheinlich zurzeit ein Ressourcenproblem. Also ich kriege ja wahrscheinlich auch gar nicht so schnell für diese kurzen Fristen, die jetzt theoretisch noch verfügbar sind, das Personal oder die Unterstützung. Was empfehlen Sie solchen Unternehmern dann vielleicht, Herr Schaffhauser?
Wir haben unterschiedliche Einfallstore und Ansatzpunkte, die wir haben. Das eine ist natürlich das ganze Thema der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen-Schulung. Ja, also wir sehen es ja immer bei den Angriffen und Attacken, haben wir natürlich einen ganz großes Einfallstor über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, da haben wir ein großes Schulungs- und auch Ausbildungszertifizierungsthema. Das ist der eine Punkt. Von der Technik her, ja, das beginnt bei den entsprechenden Authentifizierungen, ja, wo wir mittlerweile überall Zwei-Faktor-Standard-Zertifikate einsetzen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, geht natürlich dann bis zu einer entsprechenden State-of-the-Art-Technik in den Rechenzentren. Ganz ein wichtiger Punkt, was man sehr oft sieht und in der Vergangenheit gesehen hat, ist natürlich auch die Systeme und die entsprechenden Patches-Updates einzuspielen. Sobald man also dann nicht wirklich auf dem aktuellen Security und letzten Status ist, macht man potenzielle Sicherheitslücken auf. Weil es ist einfach eine sehr schnelllebige Zeit. Und wir sehen natürlich auch auf allen Seiten den Einsatz von KI, sowohl auf der Seite der Sicherheits-, also der Angreifer, als natürlich auch auf der Seite der Sicherheitsunternehmen und der, wenn man so möchte, Verteidiger. Das heißt, das beschleunigt sich im Moment ganz massiv die Geschwindigkeit, in welcher die Attacken passieren, in welcher die entsprechenden Updates erfolgen müssen. Und man kann also nicht abwarten, zusehen, sondern man muss permanent draufbleiben und agieren.
Ja, also unser Incident Response Team ist das ganze Jahr unterwegs und unterstützt natürlich betroffene Unternehmen. Und auch hier sehen wir Schulung ist das Wichtigste. Einfallstor Nummer eins, kann ich jetzt sicher sagen, im letzten Jahr war irgendjemand hat irgendwo draufgeklickt oder irgendwas gemacht, was er nicht machen sollte. Also nicht der Hacker ist gekommen durch die Firewall, sondern nein, es ist lapidar. Jemand bekommt eine Mail. Früher war es, nein, I love you, und man hat einfach draufgeklickt oder irgendwelche Bilder mal draufgeklickt. Jetzt sind es einfach super gefälschte Geschäftsunterlagen von Geschäftspartnern. Und hier muss man einfach die Awareness-Trommel ordentlich rühren. Und Awareness ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Einfallstor für mich Nummer eins. Und nachdem ich mehr im organisatorischen, weniger im technischen Bereich verhaftet bin, bin ich der Meinung, da gibt es eigentlich nichts, was man jetzt da tatsächlich anschaffen muss, weil ich kann ein Risikomanagement auch in ein Excel machen, auch wenn man jetzt nicht die Excel-Hölle befeuern will, aber man kann auch das in ein Excel machen. Man braucht kein wahnsinniges Dokumentenmanagementsystem. Man kann sich behelfen. Man muss jetzt nicht Unmengen ausgeben, um hier compliant zu sein, sondern man kann das speziell im organisatorischen Bereich auch mit einfachen Mitteln machen.
Aber es geht ja dann schon auch irgendwo darum, dass man testet oder abcheckt, ja, ob eigentlich meine Sicherheitsmaßnahmen funktionieren.
Natürlich, also bieten andere natürlich auch an. Wir haben natürlich auch entsprechende Penetration-Test-Teams, wo wir die Sicherheit von Unternehmern testen, wo wir also schauen, wo sind die Schwachstellen. Es gibt einen Schwachstellenanalyse-Report. Es gibt natürlich auch die Dinge, wenn die Angriffe erfolgreich sind, wo man und wie man da Zugang bekommen hat, gibt es in beide Richtungen. Also es gibt auch die üblichen Red- und Blue-Teaming-Aktivitäten, wo halt die Verteidigung und die Teams bei den Kunden trainiert werden, solche Angriffe abzuwehren. Aber ich glaube, das wirkliche, du hast recht, das ist natürlich primär der Mensch, haben wir gesagt, ja, und wir kriegen alle so interessante, wirklich mittlerweile gute Dinge, auch wenn wir sie bestmöglich technisch ausfiltern. Aber ich glaube, das wirkliche Thema ist, es hat ja natürlich das Problem ganz massiv erhöht. Atos Gruppe macht ja, und wir als Eviden, seit über 20 Jahren die IT der Olympischen Spiele. Und es ist recht spannend, wenn man da die Entwicklung sich ansieht. 2012 in London hatten wir 5 bis 6 Millionen Sicherheitsinzidenz. Das waren so begonnen, irgendwer versucht sich mit einem falschen Login anzumelden, bis zu entsprechend konzertierten Hackerangriffen. Das hat sich von London nach Rio auf 2016 verzehnfacht. Da waren wir auf 60 Millionen. Das waren dann schon 60 bis 70 pro Sekunde über die gesamte Dauer im Durchschnitt der Olympischen Spiele. Hat sich dann nach Tokio noch einmal verfünffacht. Und jetzt werden wir sehen, was wir heuer in Paris erleben. Aber ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, so eine wirklich meist angegriffene Infrastruktur auch entsprechend sicher zu gestalten und zu halten. Aber man sieht, also es wird auch wesentlich leichter für die Cyberkriminellen mit vorgefertigten Tools. Da kann man im Dark Web kaufen, Angriffe zu machen. Das heißt, es hat sich auch das Hacking, wenn man so möchte, in den letzten 10 Jahren unglaublich professionalisiert.
Das heißt, es ist schon eine Geschäftssparte für sich geworden.
Ja, und vielleicht ergänzend dazu, das Thema KI ist ja, das ist wahrscheinlich ein eigener Themenbereich, auf den man eingehen könnte, aber wir verwenden zum Beispiel jetzt da die KI schon bei Penetration Tests, weil wir da einfach mehr in die Breite gehen können. Wir können viel schneller arbeiten, wir können viel schneller agieren. Natürlich, die Hacker machen das genauso, wir machen es in den Nachhinein, machen wir es halt im eigenen Unternehmen oder in den Unternehmen, das uns beauftragt. Und das ist natürlich, da können wir wirklich in die Breite gehen. Ersetzt natürlich dann für einen Deep Dive natürlich nicht den tatsächlichen Pentester, aber für Unternehmen einmal abzuklopfen intern ist das eine super Sache und verwenden wir mittlerweile auch schon.
Mhm. Aber das heißt eigentlich, ist das ewige Wettrennen? Ist
reaktiv.
Ist jetzt eigentlich dann NIS 2 in Wahrheit, wenn es eingeführt ist, schon wieder überholt?
Nein. Wir müssen schauen, dass wir mal ein einheitliches Sicherheitsniveau bekommen und dass wir alle an den gleichen Strang ziehen und dass wir ein einheitliches Niveau bekommen. Und das ist unabdingbar, das brauchen wir ganz dringend. Und ich bin, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, für mich gehört es zur ordentlichen Betriebsführung dazu, dass diese Maßnahmen, die da gefordert sind, umgesetzt sind. Das sollte jeder machen und dass auch die obersten Leitungsorgane verpflichtet sind, Schulungen zu besuchen und auch eine persönliche Haftung dahinter ist. Ich bin kein Gegner davon.
Wie sehen Sie das?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Thema Cybersicherheit auch wirklich prominent auf die Agenda bringt. Und wir sehen es ja auch bei den Studien, die wir machen. Die Beschäftigung damit hat schon was bewirkt, ja, hat auch in der Bevölkerung eine große Awareness bewirkt. Also ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5 ist nicht mehr das häufigste Passwort. Ja. Also es bewirkt was, es bewirkt einen Wechsel. Ich glaube, die Leute gehen viel bewusster und die Menschen damit um. Ist natürlich auch für die Unternehmen wichtig. Lange Zeit war das so, ja, man hat ein bisschen Cybersecurity, hat man Firewall gehabt und das war gut und das ist halt nicht mehr, weil sich die Angriffsszene extrem professionalisiert hat, weil das ein Riesengeschäftsmodell geworden ist. Ja, wir können alle die Milliardenbeträge nachlesen, die da auf diese Basis weltweit generiert werden. Und es ist also nur wichtig und richtig, dass die Unternehmen auch hergehen und in die Sicherheit investieren. Tun wir ja auch, haben wir ja auch in die physische Sicherheit getan, mit Zutrittskontrollen, mit Authentifizierungen und. Das heißt, genau die richtige Entwicklung. Und was man natürlich auch sagen muss, im Endeffekt wird natürlich ein Mehr an Sicherheit auch einen gewissen Aufwand bedürfen. Das heißt, das Mehr an Sicherheit kostet natürlich auch Geld.
Und wie stemmen das dann beispielsweise kleinere Unternehmen, die eben für solche Sachen weniger Budget zur Verfügung haben, die vielleicht auch aus einer ganz anderen Welt kommen, im Sinne von was sie tun und was sie anbieten, mit dem nicht so viel zu tun haben. Was empfehlen Sie solchen Unternehmen? Weil am Ende des Tages, wenn die in der Lieferkette sind, müssen sie das ja dann trotzdem erfüllen können.
Da kann ich mich nur wiederholen. Jeder Geschäftsführung, jeden Vorstand wird wichtig sein, dass sein Unternehmen so aufgestellt ist, dass es für die Zukunft aufgestellt ist. Und hier, das sind die Mindestanforderungen, die umzusetzen sind. Und die muss man im Kontext des Unternehmens, im Kontext des Risikos meines Unternehmens, muss man umsetzen.
Ja, absolut bei dir. Ich glaube, zweiter Punkt, den man sich überlegen wird müssen und der in vielen Bereichen, glaube ich, mal auch diskutiert und ansteht, ist, es wird nicht jeder alles selbst machen müssen. Ja, also ich glaube, ich bin ein Fan davon, dass man sinnvolle Themen outsourced. Ich bin ein Fan von sinnvollen Partnerschaften. Finde auch gut und wichtig, wenn man kooperiert. Und das wird natürlich auch meiner Ansicht nach insbesondere für den kleineren und den mittelständischen Bereich gelten, wo es durchaus Sinn macht, dass man darüber nachdenkt, wie kann man denn möglicherweise mit anderen gemeinsam an das Thema herangehen, wie kann man sich einen Partner suchen, der mehrere betreut, damit die Kosten auch ein wenig aufteilt und überschaubar macht. Also all das sind Dinge, wo man natürlich auch in Anbetracht der wirklich knappen Personen, Kompetenzen in dem Bereich überlegen müssen, wie können wir gemeinsam hergehen und die Cybersicherheit herstellen. Weil jeder alleine wird nicht genügend Ressourcen haben.
Mhm. Aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wie relevant ist es, dass man sozusagen zumindest eine Person im Haus hat, die sich dafür zuständig fühlt oder dafür verantwortlich ist, jetzt abgesehen vom Management? Oder kann ich das eigentlich auch komplett auslagern? Jetzt kann ich es vielleicht im Entstehungsprozess bis zur Readiness outsourcen, aber was ist dann sozusagen mit dem laufenden Betrieb? Geht das dann auch, dass ich einfach sage, ich source das komplett aus? Hat man dann, wenn es drauf ankommt und ich in einen Angriff komme, dann schnell genug Hilfe bei der Hand?
Ja, also vielleicht Das eine ist das Thema Informationssicherheit. CISO ist ein Service, das habe ich vorgestellt. Das ist zum Beispiel ein Service, das wir anbieten. Da sind wir Unternehmen, da sind wir einen halben Tag, einen Tag pro Woche dort und machen die Schnittstelle zwischen Top-Management und IT, bauen wir dort auf und etablieren Prozesse und unterstützen einfach das Unternehmen dabei, hier Struktur reinzubringen und auch die regulatorischen Vorgaben zu erfüllen. Der andere Punkt, den Sie ansprechen, da gibt es natürlich einerseits, wenn ich einmal betroffen bin vom Vorfall oder wenn ich Angst habe, ich werde mal von einem Vorfall betroffen sein, dann habe ich natürlich die Möglichkeit einer Versicherung oder einen Retainer-Vertrag. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie ich absichern kann. Wir bieten an, 7x24 anrufen und die Spezialisten kommen ins Haus. Natürlich gibt es auch Cyberversicherungen, die das sehr weit und sehr großflächig abdecken und wo natürlich dann auch solche Verträge dann dahinter sind. Also das kann jeder an und für sich machen, aber auch hier ist es notwendig, dass ich die Mindestsicherheitsanforderungen, die der Versicherer vorgibt, erfülle. Und da sind wir wieder bei der NIS 2. Die Themen, die dort drinnen sind, sind doch die Themen, die der Versicherer haben will. Weil wenn du kein Risikomanagement hast und wenn du grundlegende Prozesse in deinem Unternehmen nicht hast, dann gibt es auch keine Versicherung. Oder es gibt eine Versicherung nachher keine Deckung, weil du dort nicht entsprechend die Antworten gegeben hast.
Also ich glaube, wie du sagst, ich glaube, die Mindestsicherheit und die Basis muss man selber sicherstellen. Es gibt Services, die man zukaufen kann, auch weite Teile, die man aussortieren kann. Es wird auch nicht jeder ein Incident-Response-Team vorrätig halten, das vielleicht irgendwann einmal gebraucht wird. Gibt es Profis dazu? Abgesehen davon ist das unangenehm, weil das passiert meistens am Freitag am Abend oder spät nächtens. Ich hasse diese Anrufe, wo dann schnell Hilfe benötigt wird. Um da rasch zu reagieren. Aber
ist eigentlich logisch, ne, dass die genau dann kommen, weil die Teams da sind. Oder?
Ich liebe die Anrufe. Montag früh,
das passiert zu dir, liebe ich die Anrufe.
Ich liebe die auch, natürlich. Ja, aber auf der Ebene. Nein, aber wenn das Kunden betrifft, natürlich. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, dass man dahinter ein professionelles Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann, wo man weiß, wen kann ich am Freitag um Mitternacht anrufen und ich habe innerhalb von ein paar Minuten ein Team, das man die entsprechenden Maßnahmen einleitet, weil dann geht es wirklich teilweise um Minuten, um Stunden. Ja. Also unsere Erfahrung heraus ist, dass wenn man es da bemerkt und so weiter, dann ist auch nicht mehr die Frage, wann, wie, wo, sondern die Frage, dass man sofort darauf reagiert und die entsprechenden Experten verfügbar hat.
Das heißt, das Krisenmanagement, nehme ich an, ist ja dann auch ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist auch das Thema Datenschutz. Wir kommen zu jedem Incident, kommt ein Jurist mit und behandelt das Thema Datenschutz. Weil hier haben wir natürlich Meldeverpflichtungen, je nachdem, in welcher Branche ich tätig bin, habe ich mehr oder weniger Meldeverpflichtungen. Und hier ist wichtig, dass der Jurist mit den Behörden spricht und das dementsprechend verfasst, wie es sein soll.
Das heißt, es ist jetzt auch ein bisschen davon auszugehen, dass mit Einführung von NIS 2 die Angriffszahlen explodieren werden, weil sie jetzt gemeldet werden müssen, oder? Ich glaube, dass es immer noch so ist, dass manche Unternehmen nicht so begeistert waren, wenn ein Angriff kam, das dann auch öffentlich zu machen, außer es war nicht zu vermeiden.
Ich glaube, ein guter, wirklich guter Aspekt von NIS 2 ist der Informationsaustausch dazu, der ja auch explizit drinnen steht. Der ist auch einmal ermöglicht, dass man also übergreifend über Unternehmen, aber auch mit den Behörden und wirklich Informationen austauscht, die entsprechenden Szenarien austauscht. Also ich glaube, dass das ein Mehr an Sicherheit bringt. Weil im Moment sind natürlich Vorfälle, die will niemand gerne in der Zeitung lesen oder im Fernsehen sehen. Auf der anderen Seite ganz wichtig, dass man aus den Ergebnissen lernt und dass man den anderen betroffenen Unternehmen auch die Möglichkeit gibt, sich darauf vorzubereiten, zu sehen, weil sich die Szenarien einfach so schnell weiterentwickeln, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist.
Ich glaube, so Unternehmen wie wir werden ein wesentlicher Informationsgeber sein. Wir haben Incident Response Teams und wir sehen, wie waren die Angriffsvektoren, was ist passiert, wie hat sich der Angriff entwickelt. Und das wird wesentliche Information natürlich für die Behörde und für die Branche und für uns untereinander sein, natürlich zum Schutz unserer Kunden.
Das heißt, man holt ein bisschen auf, um die zukünftigen Entwicklungen nicht so weit hinterher zu sein. Was sind denn so die, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, und Sie haben KI schon angesprochen, was ist denn zu erwarten, was die digitale Bedrohung betrifft? Wo werden da die größten Bedrohungen herkommen?
Also ich glaube, trotz aller Schulungen unverändert bleiben wird. Ich glaube, der Mensch ist natürlich und die Personen mit Social Engineering und so weiter sind immer noch die größte Angriffsmöglichkeit, ja. was wir auch immer tun, die Angriffe werden immer ausgefeilter. Du hast ja schon gesagt, die Texte werden immer ausgefeilter, die Unterlagen. Früher war das relativ leicht zu erkennen in schlechten Teilen irgendwo. Mittlerweile sind das sehr personalisierte, teilweise auch KI-generierte Mails oder Informationen oder auch teilweise Websites. Das heißt, das ist ein großer Punkt, dass wir beim Training nicht nachlassen, sondern auch auf die aktuellen Szenarien weiter schulen. Wir haben regelmäßige Trainings für alle Kolleginnen und Kollegen, wo wir also das nachschärfen, wo wir auch die aktuellen Dinge tun. Wir machen das auch proaktiv mit entsprechenden simulierten Angriffen, Mails, wo man halt dann das erkennt, melden kann, dann gibt es Preise oder auch nicht, ja, oder wenn man es nicht erkennt, auch entsprechende Trainings darauf aufbauend. Also das ist ein wichtiger Bereich. Der zweite wichtige Bereich ist, dass natürlich die Tools und die Angriffsszenarien immer besser werden mit der KI. Ja, und da ist immer die Frage, also im Moment meinen das die Frage, haben eher wir einen Vorteil als die das schützen durch die KI, weil man halt umfassender das beobachten, evaluieren kann, wenn man rascher irgendwelche Anomalien erkennt. Oder haben die Angreifer einen Vorteil? Es bleibt spannend, leider.
Wir sind weit drinnen.
Ja, ich sehe das genauso. Also technisch ist sicher die KI und organisatorisch der Mensch. Und da werden wir uns darauf einstellen müssen, dass hier noch etliche Angriffsvektoren kommen werden.
Vielleicht eine letzte Frage an beide. Was wäre so der wichtigste Tipp, den Sie jetzt aktuell Unternehmern in der Vorbereitung für NIS2 geben würden? Ich bleibe gleich bei Ihnen.
Der wichtigste Tipp, das ist, also die Unternehmen, die sich nicht sicher sind, ob sie betroffen sind oder nicht, mögen sich unbedingt mit der Wirtschaftskammer, mit den Sparten auseinandersetzen, fragen, ob sie betroffen sind. Unternehmen, die wissen, dass sie betroffen sind, aber nicht in welchem Umfang, ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung, sich Rechtshilfe, Rechtsauskunft zu besorgen, um hier Klarheit zu schaffen. Alle, die heute noch nicht angefangen haben und wissen, dass sie betroffen sind, in die Gänge kommen, professionelle Hilfe holen. Wir unterstützen, es gibt genug Unternehmensberater, die unterstützen. Wir haben die Teams, wir haben die Leute, wir machen das professionell und sicher zu einem Bruchteil der Zeit, was dann tatsächlich notwendig wäre, wenn man selber versucht durchzuführen.
Herr Schaffhauser?
Ich kann nicht viel ergänzen, ich kann nur sagen, ich glaube, der einzige wichtige Punkt ist anfangen. Ja. Also nicht warten, dass das Gesetz kommt, nicht warten, dass man dann irgendwann einmal irgendwer sagt, du bist jetzt betroffen, sondern hergehen proaktiv, informieren, wenn die Einschätzung ist, dass man betroffen ist, dann unmittelbar jetzt noch hergehen, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ihr tut's das, wir tun das. Es gibt viele Anbieter, die das anbieten, wo man also wirklich ein NIS2 Pakete inklusive rechtlichem Support, technischem Support bekommen kann, einfach hingehen und fragen. Das Schlimmste, was dann herauskommen kann, ist, man ist doch nicht betroffen und ja, dann hat man was in die Informationssicherheit investiert, ist auch gut.
Also jedenfalls zusammenfassend, keine Vogelstrauß-Politik betreiben, sondern aktiv angehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war ein Podcast zur Schwerpunktwoche Cybersecurity, veranstaltet von der Presse. Wir bedanken uns fürs Zuhören.